Der Informationsmarkt der Zukunft. Dieser Frage stellte sich das 20. IK-Symposium am 28. März 2014 in Frankfurt am Main. Mehr als 120 Teilnehmer waren gespannt auf drei hochkarätige Referate mit dem Blick zurück, einem Fazit und vor allem einer Prognose. Geladen waren als Referenten Professor Dr. Gunter Dück, bekannter Autor und Redner, Professor Dirk Lewandowski mit einem Lehrstuhl an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg für Information Research und Retrieval sowie Michael Klems, Kopf hinter Infobroker.de, als Kenner der Infoszene in Deutschland. Sie hören in diesem Beitrag die Begrüßung durch den Informations- und Kommunikationsring der Finanzdienstleister, kurz IK e.V., vertreten durch den Vorstand Dirk Lorber und dann direkt das Referat von Professor Dr. Gunter Dück mit dem Titel »Wie rettet man sich ans schwierige Ufer?« Schalten wir jetzt direkt in die Veranstaltungsaufzeichnung. Hier am Mikrofon für Sie Michael Klems von infobroker.de.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Start
Sequence. Dass wir heute hier sein dürfen, wir haben eine sehr glückliche Entwicklung. Wir haben eine sehr, sehr große Nachfrage nach unserem Thema. Wir hatten noch nie so viele Anmeldungen zu einem IK-Symposium, das auch noch beim 20. Das freut uns sehr. Es passt also das Thema, es passen die Referenten und auch der Gastgeber. Vielen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen. Ja, unser Thema heute lautet der Informationsmarkt der Zukunft und gemäß unserer Profession soll es da natürlich nicht in erster Linie um das Konsumentengeschäft gehen, sondern in erster Linie darum, lassen sich Interaktionen zwischen den bekannten Internetriesen und der kleinen, feinen Welt unserer Fachdatenbankanbieter, Research-Boutiquen und Umfrageinstitute herstellen, die uns als Information Professionals beliefern. Man kann an der Stelle vielleicht sagen, wir beide kennen uns ja schon länger, das Internet und die Szene der Information Professionals. Und diese Beziehung war nicht immer eine einfache, da herrschte nicht immer eitel Sonnenschein. Wenn wir ganz weit zurückgreifen, kommt unsere Profession aus den ehrwürdigen Kulturwissenschaften, Dokumentationswesen, Bibliothekswesen, wobei man das sicherlich nicht mit Verstaub verwechseln sollte. Denn wir waren von Anfang an dabei, als es darum ging, Datenbanken zu entwickeln, zu füllen, zu vernetzen und auch abzurufen, das mit teilweise sehr kunstvollen Griffen, so dass das Internet, als es dann auftauchte in den 90er Jahren, anfangs erst einmal kritisch beäugt wurde. Und wir müssen vielleicht zugeben, rückblickend, irgendwie wurden wir dann bei einer ersten Ausweitung auf der rechten Fahrspur überholt. Das heißt, da war auf einmal ein Bezugsrahmen entstanden, der größer war als wir selbst, an dem wir uns zu gewöhnen hatten und der uns vielleicht in einer ersten Runde auch hier und da Angst gemacht hat, sodass wir erst nach und nach sehen konnten, wo ist uns da eine neue Landschaft erwachsen, die uns nicht nur Risiken, sondern auch Möglichkeiten bietet, eine neue Spielwiese sozusagen. Das war vielleicht etwas gewagt, eine Rahmenhandlung der Nullerjahre, um einen ganz groben Blick zu geben. Und von daher verwundert es vielleicht nicht, wenn wir jetzt gut 10 Jahre nach einer Dotcom-Blase uns fragen, wir sehen gerade eine vollkommen neue Wolke von Produktivität, von neuen Möglichkeiten. Da setzen große Unternehmen zum Sprung an. Es werden digitale Ökosysteme ausgerollt, verbreitet. Es geht darum, möglichst viele Konsumenten zu binden. Es ist sehr viel Geld im Markt. Das sehen wir an Zukäufen, die zuletzt erfolgt sind. Und von daher mag es legal sein, dass man als Information Professional fragt, kommt dort eine weitere Welle auf uns herüber? Passieren dort Dinge, an die man selbst bisher noch nicht gedacht hat? Und gibt es Interaktionen zum Beispiel auch zwischen der Privatexistenz von uns, von unseren Mitarbeitern und der beruflichen Existenz? Wie groß diese Bewegungen sind und vor allem in welche neue Richtungen sie gehen, das sehen wir vielleicht an den letzten Zukäufen von Google. Das ist sicherlich ein Name, den wir heute als Stellvertreter, aber auch für sich selbst stehend so oft hören werden, dass wir eine Strichliste anfangen könnten. Ich habe jetzt hier gerade den ersten Strich auf die Liste gefügt. Wie gesagt, die letzten Zukäufe im Bereich Robotik und Haustechnik. Wenn wir uns überlegen, Google legt $1 Milliarde in Cash auf den Tisch, um einen Hersteller von Raumthermostaten und Feuermeldern zu kaufen, dann lässt das erahnen, wie intensiv wir umarmt und begleitet werden sollen. Und von dort ausgehend kann man sich natürlich Gedanken machen, was heißt das für unsere Landschaft, die uns umgibt, aus der wir uns bedienen. Die Kriegskasse dieser Riesen, dieser Internetriesen, ist gefüllt. Das haben sie demonstriert. Das wissen wir teilweise auch aus ihren Geschäftsberichten. Und ein zweiter Punkt ist sicherlich das Schlagwort Big Data, auch jetzt vielleicht unter Datability auf der CeBIT verhandelt. Das heißt, aus dem Konsumentengeschäft haben diese Internetriesen statistische Methoden, die sie so gut geschliffen haben, dass auch das ein Einfallstor möglicherweise in unseren Anbietermarkt sein könnte. Das heißt, von hier lässt sich sicher ein ganzer Baum von Fragen entwickeln, die wir heute auch sicherlich hören und behandeln werden. Man mag unter dem Summenstrich an kaufkräftige Internetriesen, die sich in unseren Anbietermarkt hereinkaufen, glauben oder man mag es nicht glauben. Eine Interaktion in jedem Fall wird aber stattfinden und in dieser Interaktion werden sich beide Partner aneinander und durch jeweils einander sicherlich verändern. Vor dem Hintergrund hat mir sicherlich auch der Titel des Beitrags von Herrn Klemms sehr gut gefallen, der da schrieb, das Einzige, was stört, ist das Internet. Das symbolisiert vielleicht natürlich satirisch übertrieben unser Selbstverständnis oder unser Gefühl als Infoszene, als Information Professionals. Eigentlich könnte ja alles ganz schön sein, wenn es da nicht die eine oder andere Qualität gäbe. Als Ausblick auf den Tag heute zwischen den Vorträgen von Herrn Professor Lewandowski und Herrn Klemms, also dem zweiten und dritten, werden wir eine Pause haben. Dann nach dem dritten Vortrag einen Stehlunch, eine Mittagspause von 60 Minuten und anschließend eine Podiumsdiskussion, in der unsere Referenten vielleicht mit ihren Statements noch weiter gehen, noch weiter zu kitzeln sind, als sie das in ihren Vorträgen bereits schon gemacht haben. Von daher hoffe ich und hoffen Sie wahrscheinlich auf einen sehr spannenden Vormittag heute. Den Eröffnungszug jetzt in diesem Spiel wird Herr Professor Dr. Gunter Dück machen. Er war bis 2011 Chief Technology Officer der IBM in Deutschland. Okay. Das ist manchmal eine harte Einsicht, wenn man das gar nicht selbst steuert. Entwicklung des Data Warehouse-Geschäfts bei IBM Deutschland. Er hat in Mathematik und BWL promoviert und habilitiert und ist seit 2011 unterwegs als Redner, als Autor von Büchern, in denen er oft Brücken schlägt zwischen der technologischen Welt und weltanschaulich-philosophischen Themen. Neben all diesen Beschreibungen hat er aber vor allem einen Ruf, nämlich der Wirtschaft schonungslos einen Spiegel vorzuhalten. Und von daher, denke ich, sind wir heute gespannt, was wir in diesem Spiegel erblicken werden. Von daher, Herr Professor Dück, das Wort geht an Sie.
Wie kann ich das jetzt steuern? Also, ja, guten Morgen. Ja, ich mache eigentlich nichts Böses. Ich versuche nur ein bisschen in die Zukunft zu gucken und das traut sich keiner. Also wenn man irgendwas erzählt, dann sagen sie immer so, und was bedeutet das für mich? Und dann finden sie das doof und dann sagen sie, dann will ich das nicht. Ja, und dann muss ich immer Vorträge halten, das wurde auch, hätte man auch nehmen. Das Internet geht nicht mehr weg. Banker sagen das, also das ist eine neumodische Erscheinung, da sind irgendwelche Freaks, so wie ich, die dann Internetbanking schon seit 20 Jahren machen. Das braucht man nicht. Dann hat mir neulich, war ich im Messeturm für die Sparkassendirektoren, so 600, 800 Leute, ganze Messeturm voll, Sparkassendirektoren. Dann habe ich das auch wieder gesagt, dann klopft mir einer auf die Schulter und hat gesagt, junger Mann, also die sind alle älter als ich. Junger Mann, Sie haben vielleicht recht, aber Sie müssen bedenken, dass die Einführung des Geldautomaten 29 Jahre gedauert hat, bis sich die Leute alle jetzt dran gewöhnt haben. Das mag stimmen, aber das geht jetzt irgendwie ein bisschen schneller. Okay, ich weiß ein bisschen über diese ganzen Tendenzen. Ich bin 1997 zum Leiter von Business Intelligence bei IBM ernannt worden. Also ich soll nicht intelligent sein, sondern das verkaufen. Das heißt jetzt Datability. Mich haben sie gefragt für die CeBIT, was Datability ist. Und da habe ich gesagt, das ist die Fähigkeit eines Menschen, vernünftig Verabredungen einzugehen. Wollten sie nicht hören. Ich habe gerade auch eine Kolumne geschrieben, Bigger Data, Bigger Trouble. Ja, also und so weiter, weil die Daten natürlich alle gelogen sind. Das wissen Sie selber, wenn Sie welche suchen. Also wenn Sie einen Manager fragen, wie ist dein Umsatz? Dann guckt er doch so, erstmal überlegt. Dann guckt er in die Augen und sagt, wozu willst du das wissen? Und dann überlegt er, ob er das nach unten fälschen oder nach oben fälschen muss, weil es ja um Bonnie geht und alles Mögliche. Das ist dann so eine Frage, ja, ob es die Presse ist oder die Mitarbeiter. Mitarbeiter muss man immer sagen, der Umsatz ist schlecht und geht die Extrameile, verstehen Sie so? Und bei den Investoren andersrum. Und Sie müssen dann die Zahlen irgendwie liefern, die dann doch nicht genommen werden. Ja. Also man muss, das habe ich jetzt mal bei der Buchmesse erklärt, also dass Information Professionals irgendwie ihren Chef so weit kennen müssten, dass sie wissen, was er dann haben will mit den Daten. Das weiß man meistens nicht, weil der Assistent es auch nicht weiß und verrät es ihnen nicht. Und dann bringen sie irgendwelche Zahlen und sagt er, so will er das nicht haben. Er möchte irgendwie größere Zahlen oder kleinere oder je nachdem. Ja. Und also ich kann die nicht gebrauchen. Also mir haben sie die auch in meinen Reden reingemacht. Also ich bin dann CDO von IBM geworden und dann haben sie angefangen, mir Reden zu schreiben mit Statistiken drin. Da habe ich gesagt, so machen wir das nicht. Ich habe nie Statistiken in meinen Folien, nur Bilder. Und dann sagen die, ja, welche und so. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache das lieber allein. Ja? Und so weiter. Also ich kenne die Sachen ein bisschen, die Arbeit mit Assistenten und so. Und die meisten Zahlen haben wir dann doch wieder weggeschmissen. Und wenn Sie das ernst nehmen, Sie müssen öfter mal so Zahlen für Vorstandsvorsitzende bringen, wie groß ist der Markt in meinem Gebiet in 20 Jahren? Und dann muss da stehen, der Markt ist 17 Trillionen und so. Und dann nehmen Sie das so als erste Folie, um nur zu sagen, der Markt ist da und Sie sind völlig chefig und wissen das. Aber es hat keinen Sinn. Verstehen Sie, Sie können irgendwelche Zahlen nehmen. Sie brauchen eigentlich die nicht irgendwo in Datenbanken abzufragen, sie können sie auch irgendwie zirkeln. Also das ist völlig, völlig willkürlich. Es muss nur ein schöner Pie-Chart sein am Anfang, dass sie die erste Folie gut haben und so weiter. So aus dem Umfeld komme ich halt. Meine Frau ist Diplom-Bibliothekarin und hat die Bibliothek in Max Planck von Astronomie in Heidelberg und da streiten wir uns auch immer über die Informationen und so. Und wir haben den größten Ehekrach unseres Lebens gehabt, so 1998, schon lange her. Da habe ich Amazon-Aktien gezeichnet. Ganz viele. Also damals musste man, da gab es so Infineon-Aktien, Nixdorf, da konnte man am nächsten Tag gleich zum doppelten Preis verkaufen, wenn man welche gekriegt hat. Man hat dann, eine gute Strategie war, für 100.000 D-Mark was zu zeichnen und dann kriegt man so eine Mitteilung, Sie kriegen 3. Ja, so. Und dann hab ich auch ganz viele Bankkonten gehabt, so 5, 6, 7. Und dann überall so ein Lotterie losgezogen. Ja, in der Schweiz habe ich nicht getraut. Da kriegt man auch wieder nichts. Das muss man wahrscheinlich besserer Mensch sein. Und ja, und dann habe ich für 100.000, die übliche Runde für 100.000 Amazon-Aktien bestellt und habe 1.500 Stück gekriegt für 18 Dollar. Das war viel Geld, so viel hatte ich nicht auf dem Konto. Und dann, die sind auch gleich gefallen auf 16 Dollar. Und dann gab's Krach. Die sind dann wirklich im Jahr dann wieder, haben sich erholt und sind auf 65 gestiegen. Und dann hat Michael Dell, den hasse ich. Also Sie kennen Michael Dell, also der jetzt auch bleibt, also der hat das Internet auch nicht gecheckt. Der hat gemeint, 300% ist gut genug und der hat seine Amazon-Aktien damals verkauft. Und dann habe ich gesagt, der wird es ja vielleicht wissen. Könnte ich in Bahamas liegen, wenn ich die noch hätte jetzt. Also Sie können ja mal gucken. Der Kurs ist jetzt 300 und die sind jetzt 1 zu 12. Also praktisch, ich hätte jetzt statt 1500 12 mal so viele Aktien. 18.000 mal 300. Ja, und wir haben uns wahnsinnig gestritten. Also meine Frau war so erbost, dass ich das auf einer Party erzählt habe. Und die ganzen Nachbarn sind über mich hergefallen, weil die alle Internethasser sind. Das sind so mehr Ökos so bei uns. Und oh, war das schlimm. Ja, also so, wenn so Veganer über das Internet reden. Ja, so, also meine Frau hat so Freundinnen, die in Köhren sind. Ja, so. Und dann war ich als Einziger und habe immer so gesagt, und die werde die Zukunft und so weiter und so weiter. Also, so hat das angefangen. Dann hat sie gesagt, ich muss mich den ganzen Abend fremdschämen. Du hast auch nicht recht und weiß ich und so weiter. Und jetzt sind wir ja 15 Jahre später, jetzt ist sie bald auch 60 und sie weiß, dass die Bibliothek in dir zugemacht wird. Das ist irgendwie allen klar in der Profession. Weil es gab noch so, verstehen Sie, der Springer Verlag sagt, der Wissenschaftsverlag sagt irgendwann, ihr könnt umsonst noch eine CD dazu kriegen, die könnt ihr da irgendwie hinlegen. So 2004. Und dann sagen sie ja, die CD kostet doch 10% mehr. Und dann kostet 20% mehr und dann sagen sie, sie liefern eigentlich nur noch die CDs und wenn man die Bücher haben will, muss man zuzahlen. Und dann gibt's nur noch die CDs. Und dann sagen sie jetzt wir haben eine gute Idee für euch da bei der Astronomie. Ihr kriegt jetzt, ihr müsst nur doppelt so viel bezahlen. Dann kriegt ihr Physik online, alles, Contuto, gar keine DVDs mehr, sondern einfach nur so ein Code für einen Online-Zugang. Aber für ganz Physik, jetzt können Sie nicht nur 100 Zeitschriften angucken, sondern irgendwie 5.000. Für nur doppelt so viel Geld. Dann sagt meine Frau, Sie haben aber nur Astronomie. Dann sagen sie, ja, es gibt nur noch Physik. Ja, so. Und diese Entwicklung mache ich jetzt halt immer durch. Okay. Und ich soll was eigentlich über Google erzählen. Ich mache jetzt so 20 Minuten irgendwie ganz, ganz high level, worum es da bei Google wirklich geht oder zu gehen scheint. Das ist unwirklich, hat auch nichts mit Büchern oder Info zu tun. Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, also ich bin gefragt worden, ich soll eine Rede dazu halten, ob Google sie nicht aufkauft. So wichtig sind sie nicht. Ehrlich nicht. Ja, also das ist der erste Teil, so dass ihnen das klar wird. Vor allen Dingen kauft Google nichts, das werden sie auch sehen, wo irgendwie Menschen gebraucht werden. Das ist automatisch. Also der Sinn von Google ist, dass alles im Internet ist. Da ist keiner, der noch was macht. Bei Amazon auch nicht. Da sind nur noch Einpacker. Haben Sie die neuen Einpackroboter da gesehen? Also das sind so Art Kommoden. Da sind diese Bücher drin, also da ist so ein Buch drin. Also meins jetzt, ja? Also das Neue und seine Feinde liegt da drin. Und wenn das einer bestellt, fährt dieser Tresen mit den Büchern, fährt irgendwo dahin und spuckt so ein Buch aus. Und dann so in so ein Paket. Und dann kommt der Nächste. Dann haben sie noch eine CD bestellt von Shakira, zack, spuckt er da rein. Und da ist nichts mehr mit Menschen. Verstehen Sie? Deswegen braucht man sie gar nicht. Also nicht in dem Konzept. Und dann will ich sagen, worum meines Erachtens die Gefahr wirklich besteht, das ist der selbst googelt. Da schreien sie dann auf. Das versuche ich dann 20 Minuten auszutreten. Also, dass sie das... Die Banker hier im Raum, also die hier unten, die sagen auch, Beratung von der Volksbank ist total gut. Das Problem ist, dass das inzwischen in Flachbildschirm-Rückseitenberatung ausgeartet ist. Also dass da Computerprogramme diese Information Professionals, also diese Banking Consultants steuern und dann gibt man 20 Minuten Daten ein und dann kommt raus, kauf Uni Immo, Investmentfonds. Und dann sagt man ja, warum? Also das ist eine Beratung, will man ja beraten werden. Dann sagt er ja, das sagt der Computer, das hat er ausgerechnet. Und dann sagt man als Kunde, dann so eine Beratung kann ich auch zu Hause, also ja, und so weiter. Und das heißt, zum Teil sind die Beratungsmethoden oder die Information Professionals schon so sehr computergebunden, dass dann der Nutzer das vielleicht auch selbst kann. Bei Banken sind wir schon so weit. Sie können diese ganze Schreierei ja hören, dass die Banken noch Beratung haben. Das ist sehr wichtig. Und sie sollten dafür auch bereit sein zu bezahlen. Sie selber hier im Raum, ich weiß nicht, ich will nicht die Probe machen, aber wenn ich jetzt frage, wer ist hier in dem Raum bereit, sich für Investmentfonds beraten zu lassen? Also, und bezahlen. Also Sie sollen jetzt nur 50 Euro Flat-Fee bezahlen, dass Sie sich beraten lassen. Dann sagen Sie hier im Raum, nö, das machen wir nicht. Verstehen Sie? Und das ergreift Sie dann auch, das wollte ich sagen. Und das ist der Feind, das ist nicht Google. Google tut Ihnen gar nichts. Google setzt nur alles online. Deswegen kann man es im Grunde selber. Okay? Und dann sage ich, was sie dann vielleicht machen sollten. Das ist vielleicht auch nicht so angenehm. Also es muss halt Premium-Service, sie müssen nach oben fliehen. Das ist mein Vortrag. Das gibt den nächsten Einbruch von Google, also jetzt erstmal von Samsung. Das sind Waschmaschinen und Kühlschränke von Samsung. Die sind so toll. Das ist eine Waschmaschine, die, das glaubt meine Frau, sogar ich bedienen kann. Ja, also die wäscht nicht so gut wie Miele. Also das behaupten die immer, dass Miele Waschmaschinen am besten waschen. Die hat aber ein anderes Bedienfeld da oben. Das ist das Problem. Das ist einfach normal Android. Also so, da ist normal Handy drin, weiter nichts. Verstehen Sie, man ist doch nicht so blöd, dieses Bedienfeld bei Miele, das kostet locker da irgendwie 50 Euro Produktionskosten, irgendwas richtig Proprietäres reinzubauen. Das macht man doch nicht. Es gibt doch schon Android-Handys für, also Smartphones für 30 Euro oder so, ja? Im Sonderangebot. Und dann werden die Herstellungskosten einfach von normal Android, muss ja nicht so ein toller Bildschirm sein wie auf dem Galaxy 4 oder so. Das muss nicht sein. Und dann machen sie einfach für eine Waschmaschine ausreichenden Bildschirm und Android ist umsonst. Haben Sie schon mal eine Waschmaschine reparieren lassen? Da kommt einer mit so einem Laptop, 5 Jahre alt, 6 Kilo schwer, so ein altes Teil, fährt den eine halbe Stunde hoch, das kostet schon 30 Euro, also vorweg. Ist er hochgefahren und dann hat er so eine alte Videorekorder-Steuerung. Sie kennen, wenn Sie früher mal so einen Videorekorder initialisiert haben, dann müssen Sie plus, 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 minus 1 drücken in 5 Sekunden, sonst ist es wieder gelöscht und so. Und dann sitzt er da so minus, 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 minus und dann sagt er irgendwie 368 und dann muss er irgendwie im Google nachgucken, was das für ein Fehlercode ist und so weiter. Dann sagt er irgendwie, zum Schluss kommt raus, der Waschmaschine ist kaputt. Ja, so. Und dann, das ist so ein relativ komplizierter Akt. Mit Android müssen Sie einfach bei Android drücken WPS, auf Ihrem Home-Router auch WPS-Taste, und dann sagt er, ich kenne dich, also zum Telekom-Router. Und dann sagen Sie bei Waschmaschine, ich gebe dir mal ein Kennwort für meinen WPS-Router oder stell das so eine Erlaubnis durch, und dann guckt er einfach kurz mal in die Waschmaschine rein, und das Android sagt also, da unten ist was kaputt. Oder fertig, das war's. Kann einfach Fernwartung machen. Dann kommt einer schon mit dem fertigen Ersatzteil heim, muss mir nicht 2 Tage nochmal wiederkommen, das haben wir jetzt gerade nicht auf Lager und so. Das kommt dann alles automatisch. Und ich kann es bedienen, also weil ich kann dann hier von hier aus einfach mein Handy nehmen und sagen schon, das soll jetzt waschen, wenn ich nach Hause komme, ist fertig. So, das ist noch nicht sehr tiefsinnig. Beim Kühlschrank, also wir sind dann am Wochenende am Kühlschrank und dann sagen wir, haben wir eigentlich noch Sahne? Das ist eine wichtige Frage. Das ist ganz einfach, Android an, dann im Kühlschrank Licht an, Kamera an und dann gucke ich. So. Das hört sich jetzt für Sie ein bisschen albern an, das braucht man aber. Und so, also aus verschiedenen Gründen. Also praktisch einmal mit der App, das ist viel einfacher. Man muss nichts programmieren für die Waschmaschinenhersteller, für das Reparieren, für den Kundendienst ist es besser. Also logisch gesehen muss das kommen. Also keine Frage, das gibt es seit einem Jahr von Samsung. Und jetzt kann man, Samsung macht gerade ein neues Betriebssystem, das heißt Tizen oder Tizen, weiß nicht, wie es gesprochen wird. Für den Fall, dass Google zu übermächtig wird, wird einfach Android durch Tizen ersetzt. Tizen ist ein viel besseres Betriebssystem als zu Android, sagen alle, die es probiert haben. Gibt es auch umsonst, aber es gibt keine Apps dazu. Ja, also man muss ja die Infrastruktur der Apps damit dazu liefern. So, was ich mit der Folie sagen will, das Internet der Dinge kommt jetzt. Sie werden in alles, überhaupt alles, so einen Android-Bildschirm einbauen, in die Kaffeemaschine, in überhaupt alles, in das Auto und überhaupt. Und dann wächst das irgendwie zusammen. Ich habe jetzt auch mal so mit DIN-Normen und so zu tun gehabt, mit DIN-Vereinen in Deutschland, die überlegen sich noch die Norm vom Internet, also wie das alles geregelt wird mit den Produktnummern. Und ungefähr in 10 Jahren haben sie dann eine Beschlussvorlage. Und in 20 Jahren beschließen sie das. Und dann gibt es aber schon 20 Jahre das Internet der Dinge. Ich sag's Ihnen. Dann jammern wir immer in Deutschland, da werden wir von so amerikanischen Konzernen beherrscht. Ich meine, wenn Samsung einfach so ein Taizen bauen kann, das kann Deutschland auch. Irgendwer macht das. Irgendwer gibt so 20 Leuten einfach mal 3 Jahre Zeit, dann bauen die das. Das ist ja nicht tiefsinnig. Das haben ja auch ein paar Google-Leute gebaut, das Android. Man muss jetzt, ja, also es ist gesagt worden, die haben jetzt 150 Milliarden auf der hohen Kante. Die vor 15 Jahren waren das 10 Leute. Das könnte ja jeder machen, aber in Deutschland macht das keiner. Ja? Könnte auch neu anfangen jetzt, macht auch keiner. Sagen Sie, Google ist zu übermächtig, das ist doch nicht wahr. Niemand ist übermächtig. IBM war übermächtig, als ich da hingegangen bin, 87 im Forschungszentrum. Da war ich bei der mächtigsten Firma der Welt. Und sie haben gesagt, diese Mainframes werden die ganze Welt erschlagen. Und IBM wird irgendwie dann die Überherrschaft über die Regierung übernehmen. Und das ist einfach, wir müssen jetzt Monopolkommissionen machen, die AT&T damals, wo die Telefongesellschaften zerschlagen wurden. Das müssen wir Antitrustklagen gegen IBM anhängen. Und das ist alles schrecklich. Und dann kam Microsoft und dann ist es einfach alles. Und Microsoft hat 15 Jahre gesagt, so zu mir, du Doofmann, ihr habt einen Irrtum gemacht, Computer sind so groß. Nicht so groß, sondern die sind so groß. Michael Dell hat gesagt, IBM ist doof, weil Computer nicht so groß sind, sondern so. Und HP hat gesagt, verstehen Sie, alle sind auf über uns hergefallen, sagen Ätschi, Bätschi. Und dann ist IBM irgendwie eine normal gute Firma geworden, aber nicht mehr dominant. Und dann haben sie irgendwie kurze Zeit später, so um 2000 rum, gibt es Antitrustklagen mit so einem traurigen Menschen, Bill Gates, der sitzt da so und sagt, ja, ich muss das haben mit dem Internet Explorer und so. Und dann haben sie gesagt, die Microsoft bedroht die Welt und es ist alles ganz schlimm. Und jetzt höre ich jetzt plötzlich, dass Apple die Welt bedroht, das hört aber ganz schnell wieder auf. Und dann bedroht Samsung die Welt und jetzt ist irgendwie Google dran. Und sie glauben jedes Mal fest, dass diese Firma sie ruiniert. Das ist nicht so sicher. Sie können noch ein neues Google anfangen. Also Sie können heute anfangen, eine neue Firma. Das ist nicht so aussichtslos. Sie können WhatsApp anfangen, das macht ein Mensch. Kriegt 19 Milliarden Dollar. Ihre ganze Profession weltweit verdient nicht so viel wie dieser einzige Mensch. Es fängt aber keiner an. Und die Welt ändert sich jetzt sehr viel schneller, als Sie glauben. Also praktisch, das kommt jetzt. Sie haben das dann demnächst überall drin. Das ist noch weiter, das ist jetzt echt noch 20 Jahre. Das ist Google hat eine Firma gekauft, die heißt Uber. Die steht da oben in dem Display. Das ist einfach so ein Taxisystem. Sie müssen auf dem Smartphone sagen, komm. Dann sagt es, wohin willst du? Dann sage ich, zum Airport. Dann sagt er, nee, das sind nur 10 Kilometer. Wenn ich will trotzdem dahin, sagt er, okay, 30 Euro. Und Deal, you know Deal. So, ja. Also die Preise sind jetzt auf dem System so gerecht wie bei Lufthansa. Ich habe gestern einmal Flüge gesucht von Wien nach Zürich, ob ich da die Tagung wechseln kann. Und da gibt es einen Flug von Germanwings für 54,99 Euro. Und dann gibt es noch einen Flug von Austrian Airlines für 530 Euro. Der wird operated by German Wings. Stark, oder? Also, dasselbe Flugzeug. Also ja, das können wir mit Taxis ja auch machen. Das Problem ist, Google wird die nach und nach durch selbstfahrende Taxis ersetzen. Und meine Idee wäre, dass wir den Privatbesitz von Autos ganz verbieten und nur Google-Taxis haben. Was macht Ihr Auto jetzt? Es parkt und kostet einfach nur Geld, also richtig viel Geld. Also das Parkhaus ist vielleicht nur schon teurer als das Benzin oder sowas. Und die Autos haben so eine Nutzlast, also so von 7% am Tag fahren die, mehr nicht. Also ich habe es für meins ausgerechnet. Und wenn man jetzt nur solche Taxis hätte, kommen. Also wenn die Tagung zu Ende ist, sagen wir, komm, fährt dann. Dann könnte ich ja den Nutzungsgrad der Autos vom Faktor 5 bis 10 erhöhen. Und dann braucht man ja nur noch ein Fünftel der Autos. Ja, das ist nicht gut. Sie sind von Daimler? Nein, Entschuldigung. Ich wohne in so einem Dorf, Waldhilsbach, bei Heidelberg. Wir müssen uns Gedanken machen. Ich bin jetzt etwas über, wir werden jetzt so um 60 rum, wir beide. Und was ist, wenn wir 80 sind? Denn es gibt keinen Laden mehr und wir kommen nicht zum Aldi. Und wir sind aufs Auto angewiesen und es gibt Probleme. Und dann müssen wir uns irgendwo einsperren lassen oder nach Regensburg ziehen zu meiner Tochter oder irgendwas machen. Die wohnt dann, die arbeitet dann inzwischen, weißt du, in Stanford. Oder wir wissen nicht, was in unserem Alter sein wird. Google rettet mich. Ich sag einfach, ich sitze weiter in meinem Haus in Waldhilsbach und sage, komm, und dann sag, fahr mich zum Aldi. Und dann wird das abgerechnet auf 24.000 Kilometer Flatrate im Jahr. Die habe ich vorweg bezahlt, so die Heizkostenpauschale. So, ich brauche hier kein Parkhaus hier unter diese drei Stockwerke. Das braucht man nicht unter der DZ-Bank, weil ja das alles mit, die brauchen keine Parkhäuser. Es gibt gar nicht so viele Autos, dass die parken können. Sie haben keine Einbahnstraßen mehr, dieses ganze Zeug hier, das interessiert keinen mehr in Frankfurt. Straßen sind viel freier, weil da nichts parkt. Keine komischen Haltebuchten, nichts. Ist das nicht toll? Stehen Sie, und jetzt sagen ungefähr 97% hier im Raum, das ist toll. Dann gibt es noch nur so 3 Millionäre Vorstände hier drin, die sagen, mein 8er BMW stiehlt mir niemand. Da haben wir eine Softwarelösung. Sie zahlen einfach das 10-fache. Und dafür bleiben alle anderen Autos stehen. Also wenn sie kommen, öffnet sich wie Moses das Rote Meer und dann können wir einfach durchfahren. So, kann man alles regeln mit Software. So, und verstehen Sie, die Veränderungen, die jetzt, also da braucht man ein richtiges System dafür. Also das hat mit diesem bisschen Googlen oder Wikipedia gar nichts zu tun. Also, wir müssen jetzt das System bauen. Dass das gebaut werden muss, ist völlig klar, weil sie jetzt mit einem Fünftel der Autos auskommen und alle Menschen damit viel glücklicher sind. Sie sagen, meine Frau muss ein Kombi fahren, nur immer zum Max Planck, 7 Kilometer hoch und runter, damit wir 3-mal im Jahr Weihnachtsgeschenke einpacken können oder zum Urlaub fahren. Ja, und pragmatischer wäre, wir haben 2 kleine Autos und mieten uns halt einen Lieferwagen, wenn wir in Urlaub fahren oder so. Das, bei Google passiert das nicht. Da sage ich, komm, aber größer. So. Und diese Systeme werden jetzt gebaut. Das sind ganz gigantische, also das Internet der Dinge, habe ich jetzt gesagt, erste Folie und das. Das sind viel größere Systeme. Dann gibt es ja diese ganzen Stromgeschichten. Das ist ein bisschen, hat nicht so viel mit Informatik zu tun. Das muss man sich, das wird sich Google auch noch überlegen. Also es gibt so, Sie können ja Landkarten angucken. Ich glaube, so ein 100, ich weiß nicht, irgendwie 3% der Fläche von Marokko reicht, um mit Solarstrom die ganze Welt zu versorgen. Also wir brauchen kein Erdöl mehr. Das Problem ist, die haben Angst vor Marokko, dass da irgendwie der König wechselt oder es ist alles schwierig. Da trauen sie sich nicht richtig zu investieren. Aber im Prinzip geht das. Jetzt kommen die Elektroautos, verstehen Sie, von Google. Wenn sie nämlich nur selbst, wenn sie keine selbstfahrenden Autos haben, by the way, braucht man auch keine Tankstellen, haben Sie mitgekriegt jetzt schon. Und man braucht auch keine neuen Elektro-Tankstellen. Das ist alles Quatsch, braucht keiner, weil die Google-Autos dann rausfahren, irgendwie nach Sossenheim, da ist so ein Feld freigemacht. Da tanken die dann. Einfach so eine Hauptsteckdose für Frankfurt. Ja, verstehen Sie, nicht überall eine. Und dann kann man sich überlegen, dann kann ich jetzt den Sahara-Strom, ist schwer rüberzuleiten, weil da Kriege sind, aber ich kann das alles in Wasserstoff verwandeln und dann mit Schiffen rüberbringen. Das ist nicht so kriegsgefährdet. Und Wasserstoff, also Fuel-Cell, Brennstoffzellen kann man nicht richtig nehmen, weil meine Frau mag das, glaube ich, nicht. Also, dass man diese Dinger da rauszieht hier, die muss man dann rausheben und neue reinsetzen. Das ist nicht so lustig. Und deswegen wird Brennstoffzellen ist nicht so der Hit. Es wäre viel besser, aber das, praktisch geht's nicht. Aber wenn Sie Google-Autos haben, ist es egal. Der fährt einfach nach Sossenheim und da hebt das einer rein. Alle Probleme gelöst, oder? Da ist der Ehrgeiz, ja? Das ist gerade gesagt worden. Das ist eine Firma Boston Dynamics. Die baut so Tiere, die kämpfen. Sie sind nicht sehr kreativ, also das sind so Ingenieure, die bauen das. Die haben irgendwie so Kampfstiere. Also Ich meine, man könnte Roboter jetzt bauen, dass sie sinnvoll arbeiten, aber sie haben dann wohl irgendwie gedacht, ein Esel sind so wahrscheinlich am besten. Und dann sehen die auch so aus. Das ist offensichtlich abgeguckt aus Filmen. Okay, darüber, ich habe noch eine gewisse Kritik daran zu äußern. Und die werden jetzt so als Sherpas genommen oder so für Häuserkampf, können Sie die einsetzen. Google hat die Firma gekauft für 2-3 Milliarden zu Weihnachten ungefähr. Und sie stoppen gerade die Kriegsprojekte. Es ist so, dass in Japan gerade die Firma, ich glaube Sony oder solche Artigen, haben gerade einen Großauftrag von der japanischen Regierung gehabt, den 40-Jahres-Plan zu beschleunigen. Bei jetziger Technologie braucht man 40 Jahre, um den Reaktor in Fukushima runterzukühlen. Und der spuckt in den Lecks immer zu radioaktives Wasser raus, weil es immer doch rauskommt von dem Kühlwasser. Spritzen ja immer Wasser rein und dann kommt leider immer noch was raus. Und das ist radioaktiv. Und da haben sie jetzt so Tanks, so wie Weintanks überall rum und die verseucht dann die ganze Umgebung. Und es wäre doch eine total gute Idee, sie bauen jetzt einfach normal Roboter und die gehen dann da runter, weil die nicht so radioaktiv so darunter leiden. Und dann baut man das so wie Fernroboter, so wie Operationen schon gibt, irgendwie zusammen. Verstehen Sie, das sind ganz große Aufgaben. Da ist so, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Und da sind die richtigen Herausforderungen, da ist das echte Geld. Also wenn Sie in Fukushima nicht in 40 Jahren löschen können, sondern in 10, dann retten Sie quasi ganz Japan. Also weil die ersticken an den Kosten, wenn das 40 Jahre jetzt weiter schwelt und immer so. Das ist so wie als wenn Deutschland eine Flut in Dresden so alle Jahr hätte, so immer 20 Milliarden da reinpumpen. Dann würden wir langsam zugrunde gehen. Das ist ja bei denen so. Ja, dann gibt es 3D-Drucken, das hat schon... Das hat was mit Information Professionals zu tun. Wir müssten mal diskutieren. Das mache ich mit meiner Frau. Warum kriegen die nicht alle Produktnummern, diese Teile? Die gibt es zum Teil im Internet und die müsste man alle bibliografieren. Sie sind zu sehr an Buchstaben gebunden. Das ist ja nicht so. Jetzt erscheinen ja auch dauernd Videos. Können Sie Videos searchen? Gibt es noch nicht richtig gute Algorithmen? Also, dass ich sage, ich möchte einen Film... spiel mir mein Lied. Und dann geben Sie das ein und dann kommt so ein Video, Minute, 1 Stunde 42, zack, und dann sagt er, spiel mir mein Lied. Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Wenn Sie das suchen, dann ist es gleich im Video genau an der Stelle. Und da müssen Sie unheimlich viel bibliothekarisch oder informationstechnisch machen. Da befasst sich einfach keiner. Sie sind einfach nur auf Wissenschaft abgefahren, also dass man das haben müsste. Und das sind lauter Schinken in der Universitätsbibliothek, die kein Mensch braucht. Also ich bin in Mathematik oder Biochemie, brauchen Sie kein Buch, was älter als 10 Jahre ist. Das ist einfach obsolet. Die stehen da aber, Sie hüten die unter Umständen. Was soll das? Ich habe meiner Frau gesagt, schmeißt sie doch weg oder einfach scannen und bei Google reinstellen. Wenn einer noch mal gucken will, als Historiker kann er das ja dann machen. Aber warum braucht man die noch physisch da, wo es keiner ranguckt? Wir haben bei IBM mal einen Test gemacht. Wir haben die Bibliothek dann aufgegeben, also eine Simulationsrechnung gemacht. Also angenommen, jemand will in der Bibliothek in irgendein Buch was gucken. Und dann geht er runter und guckt und dann stellt er es wieder zurück und sagt, nee, das braucht doch nicht und geht wieder in sein Büro. Das ist der eine Vorgang. Der zweite Vorgang ist, er will in dem Buch was gucken, dann bestellt er sich bei Amazon, guckt am nächsten Tag rein, sieht, dass er das nicht braucht und schmeißt es im Papierkorb. Ersatzlos geschreddert. Das ist billiger. Nehmen Sie es hin. Ich habe so getrauert über unsere schöne Bibliothek bei IBM Wissenschaftszentrum. Und wir haben das seriös ausgerechnet, 5 und 5 Mal hin und her. Es ist einfach, dass eine Bibliothekarin einfach so 30, 40, 50.000 Euro kostet. So oft guckt man da nicht nach. Es ist historisch so gewesen. Dann braucht man einfach nur so ein paar Nachschlagewerke, die öfter gebraucht werden. Und die gehen so irgendwie so hier in ein Regal an der Wand. Und den Rest können Sie einfach wegschmeißen. Und wenn einer das braucht, kauft das halt und schmeißt es dann weg. Und wenn er es wieder braucht, kauft das neu und schmeißt es wieder weg. Das ist die, wenn Sie das echt nachrechnen, dann liegen Sie hier im Raum, sind echt teuer. Also einfach da Bücher zu sitzen und Bücher zu bewachen oder irgendwie als Bibliothekarin ist schon zu teuer. Also das haben wir echt ausgerechnet. Das war so im Dachstuhl, so wie hier. Man konnte über die Stadt Heidelberg sehen, auf den Neckar runter. Und es war wunderschön, da zu arbeiten und haben das abgemietet. Ja. Wie gesagt, es gibt Tonnen voll Dinge, die Sie, wir hatten gerade eben in der Pause diskutiert, wenn Sie allein Medizindaten nehmen, also so, ich hätte gerne für jede Krankheit, die es gibt und für jeden Virus 100 bis 1000 Lehrbeispiele im Internet. Da dreht sich einmal so, der ist voll mit Masern und dann, Sie kennen ja das bei Windpocken, da gibt's, meine Tochter hatte nur 2, also hier, das gibt's auch, mein Sohn war ganz rot, mussten wir den fesseln, dass er sich nicht juckt. Und so, Sie kennen, ein Arzt hat keine Chance, irgendwie, der geht dann irgendwie aus dem Studium raus, hat das einmal auf dem Bild gesehen, Windpocken, und dann muss er das irgendwie mühselig erkennen und so über 10 Jahre lernen. Warum kann er das denn nicht im Internet finden? Das steht nicht in der Wikipedia drin, da steht nur, was Windpocken ist. Und ein Bild, aber nicht viele. Ich hätte gerne 1000 Proben von Keuchhusten verglichen mit Pseudokrupp, normaler Bronchitis und so weiter. Also, dass man alles da hätte. Dann könnte man auch für Forschung freigeben, Studien dran machen, muss ich doch nicht immer Kranke suchen. Jetzt die ganzen Doktorarbeiten von den Medizinern bestehen daraus, dass sie sich 10 Kranke da besorgen, die sie irgendwie aushorchen können. Und dann sagen die anderen, das ist aber mein Kranker, sagt der an Uni Gießen, und Uni Frankfurt sagt, das ist mein Kranker. Und dann müssen sie Kranke finden an der Uni oder in dem Umkreis, weil die Copyrights nicht da sind. Verstehen Sie, das ist alles noch gar nicht geklärt und es ist einfach eine fantastische Energieverschwendung. Und da brauchen die Leute echt Informationen. Die wird wirklich gebraucht, verstehen Sie? Nicht irgendwie, wie viel der Quartalsgewinn von Google dieses, der steht im Internet. Aber diese Dinge, die wir eigentlich brauchen können, die müssen neu aufgebaut werden. Ich könnte Ihnen ganz neue Berufsbilder schildern. Die können Sie ja mal machen. Das macht aber keiner, weil das ja eine Plattform braucht. Es gibt ganz viele Unibibliotheken, die sind einzeln nicht zuständig. Also wer macht das jetzt? Und irgendwann, Sie warten so lange, dass es Google wieder macht. Und dann sagen Sie, jetzt bin ich aber beleidigt. Sie können ja alle machen. Ja, wir können einfach einen großen Plan machen, welche Informationen braucht man normalerweise im Internet. Das kann ganz viele sagen. Die ist um 10er-Potenzen größer als die paar Bücher oder die schriftliche Information. Also solche Informationen sind viel mehr. Und das können Sie alles aufbauen. Macht keiner. Und dann wundern Sie sich hinterher, da kommen so Firmen, die machen nur so Medizindaten oder Studiendaten, Rohdaten und alles Mögliche. Und verstehen Sie, Ihre Institute wie bei meiner Frau werden langsam beschlossen. Das mögen Sie nicht hören. Deswegen, Gerd, ich habe jetzt so einen Ruf als Querdenker. Das heißt jetzt Querdenker. Also weil Sie noch sagen können, der ist doof oder so. Das kommt erst in 29 Jahren wie beim Geldautomat. Und wird es nicht. Ich habe meinen Job auch verloren. Ich weiß auch, wie das ist. Es ist hart. 15. November 2002 kam ein Brief von IBM, der Mietvertrag vom Wissenschaftszentrum in Heidelberg läuft aus und wir wollen ihn eigentlich nicht verlängern und wir schließen das ganze Wissenschaftszentrum. Wir brauchen keins mehr. Wir haben uns überlegt, dass wir 2 neue Wissenschaftszentren machen, streichen alle europäischen und eröffnen neu eins in Bangalore und eins in Peking. Da habe ich so ein bisschen rassenfeindliche Bemerkungen überall rumgeschrien und gesagt, dass sie irgendwie Zweifel an Kompetenzen, an anderen Menschen geäußert und so, und bin völlig ausgerastet, also so richtig, verstehen Sie, 6 Wochen Bedenkzeit. Ich war dann aber schon irgendwie so höher befördert, weil das machte nicht, also weil ich hatte so eine hohe Gehaltsstufe, dass ich sowieso an den Boss schon berichtet habe. Und macht das nichts, ob das Zentrum weg ist. Also mich hat es nicht so betroffen, aber ich bin sagenhaft böse geworden. Und das ist die einzige Innovation, die ich nicht verstanden habe. IBM hat einen Schwenk gemacht von den 400.000 Leuten, hat ganz viele entlassen in Deutschland, in Frankreich, in Schweiz, in Amerika, und die sind alle nach Indien. Das waren die ersten 1000 Leute in Indien, die Wissenschaftszentren da. Und jetzt sind es irgendwie über 100.000. Die richtigen Zahlen werden inzwischen geheim gehalten, weil das ein bisschen brisant ist. Also. Und dann gibt es so einen Weltschwenk. Und alle Wissenschaftler haben gesagt, nein, deutsche Wissenschaftler sind viel besser. Und das ist der einzige Trend, den ich bis jetzt echt verschlafen habe, weil ich selber dran war. Als Person. Und was ich mit diesen Folien meine, das mit dem 3D-Druck verstehen Sie unmittelbar als Infobroschüre, dass das Big Business ist und mit den Autos, und das verstehen Sie alles sofort und sagen, ja, nur Ihr Problem, das verschlafen Sie. Genau wie ich. Und das ist das Hauptproblem psychologisch, dass sie sich ihrem Problem auch nähern. Sie sollen sich nicht für was interessieren, was da draußen so immer passiert, das verstehen die gut. Und das eigene ist schwierig, also zu sagen, dass die Bibliothek jetzt wirklich geschlossen wird hinter einem, so wie meine Frau. Die hat das aber jetzt verstanden. Es ist nicht so schlimm, weil sie ja 60 ist. Ja, Mobile. Ich kaufe gerade so, ich spekuliere gerade mit Aktien. Da gibt es so Flirtbörsen oder sowas. Die gehen einfach pleite. Also da gibt es viele Mobile, also da gibt es so ganze Portale, nicht gerade Facebook. Facebook hat das gerade so in die Kurve gekriegt. Facebook war auch kurz vor ganz großen Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob Sie es überhaupt gemerkt haben. Die Kurse sind doch gleich eingebrochen. Und das Problem ist, dass Facebook User verliert. Ganz gnadenlos gehen die Leute da raus. Bei allen so. Und das liegt daran, dass man nicht mehr, um irgendwo so zu chatten, 5 Minuten den Windows-Computer hochfährt und dann sich irgendwie da einloggt und dann so langsam irgendwie sagt, hallo. Und dann sagt er wieder hallo oder bin nicht da. Das ist einem die 5 Minuten nicht wert. Und jetzt fangen die Leute an, das alles auf Apps auf dem Tablet zu machen. Ich habe 20 Jahre gesagt, baut mir bitte irgendein Computer bei IBM, den man wie einen Fernseher ein- und ausschalten kann. Das ist die Innovation aller Zeiten. Und ich sage, das braucht man nicht. Also das kann man mit Windows nicht machen. Ich habe gesagt, Leute, das Einzige, was am Computer echt stört, ist, dass man nicht einfach einschalten. Das macht man jetzt bei einem iPad so. Und schon schwupps gehen alle zum iPad. Diese großen Erfindungen verschlafen die meistens. Und jetzt fangen die Leute an, die Flirtbörsen alle auf Smartphone zu legen. Und jetzt ist es so, früher haben die, also bei einer typischen Flirtbörse, 20 Mal im Monat das angeschaltet und ihre Kontakte dadurch geguckt. Und jetzt gucken sie 3 bis 4 Mal am Tag. Jetzt klicken sie viel mehr Werbung an. Es ist alles schön. Und jetzt, die Firmen sind erst pleite gegangen, 10% pro Jahr, pro Quartal sogar verloren. Können Sie mir vorstellen, was die Firma steht kurz vor dem Abgrund. Und dann shiften sie alles auf Apps von iPad und Mobile und dann geht's wieder hoch. Habe ich versucht, irgendwie die richtigen Aktien dafür zu kaufen. Können Sie ja gucken. Ich habe MeetMe gekauft. Das war mal so. Das ist so was ganz Tolles. Das ist so für Lower-Class-People, würde man sagen, in Großbritannien. Da werden auch so Vorschläge gemacht, was man, wenn man Kontakte knüpfen will, da gibt es so eine Liste von 200 Sachen, die man fragen kann, wie spät ist es. Oder du siehst aber, dein Profilbild ist aber schön. Also so, da kommt man nicht selber drauf und da kann man das in so einem Pull-Down-Menü alles probieren und so weiter. Ja, also ich kaufe übrigens immer Aktien dazu. Also das ist eine gute Idee. Also wenn Sie Information Professionals sind und irgendwie sagen, der Markt ist verzehnfacht in den nächsten 3 Jahren, was Sie ja so als einen Vorstandsvorsitzenden rausgeben, dann sollten Sie einfach Aktien dafür kaufen. Und dann merken Sie ja, ob Sie recht haben. Wir verstehen dann auch sofort, ob Ihre Zahlen da okay sind oder nicht. Also Sie kriegen viel innigeres Verhältnis zu Zahlen, wenn Sie einfach da entsprechend die Aktien dazu kaufen. Kann ich Ihnen sagen, das beißt so richtig, dass Sie so voll Unrecht haben. Und dann merken Sie, dass Sie den Trend irgendwie Zeit nicht vielleicht richtig gesehen haben, das Timing ganz falsch war und so. Und weil die Aktienkurse dann fallen, gucken Sie ja dann auch im Internet nach, warum das so war. Und dann kriegen Sie die Belehrung, warum das so war. Und dann merken Sie, was Sie alles übersehen haben. Das ist überhaupt der Königsweg. Also ich kann keinen besseren empfehlen. Ich frage jetzt keinen Bankberater, sondern ich gucke das bei Seeking Alpha immer an. Das zieht Ihnen alle Schuhe aus. Also wenn Sie als Information Professional in das Portal gehen, da kann man sich einfach so einloggen. Ich weiß, stehen jetzt keine Leute dabei. Also das sind hier so Leute, so wie bei Facebook. Und da kann ich einfach mich einloggen als Datability Expert oder weiß ich was. Irgendeinen Spitznamen geben. Ja. Und dann fange ich an zu schreiben über Finanzen. Und die schreiben jetzt immer so irgendwelche Artikel jetzt über die Firma von ICAN, da kann man sich ja beteiligen dran. Und da steht dann das Börsenkürzel in dem Artikel, also praktisch irgendwie IBM oder sowas. Und alle Leute, die IBM abonniert haben, kann man abonnieren, weil wenn sie so eine Watchlist haben, dann kriegen sie alle Artikel den ganzen Tag. Ich kriege jeden Tag 5 Mails von Seeking Alpha ja, mein Depot und die wichtigen Breaking News von Wall Street und so weiter. Und das haben lauter Amateure geschrieben. Die haben überhaupt keine Ahnung von BWL oder so. Also das zieht ihnen wirklich alle Schuhe aus. Das Problem ist, dass diese Meldungen die Kurse machen. Ist so. Das hilft gar nicht. Ja, ich habe jetzt eine Biotech-Firma gekauft. Die ist total gut. Die ruiniert demnächst die BASF. Also wenn Sie da arbeiten, Vorsicht. Heute ist es so, dass Sie bei Erdölchemie müssen Sie die in Raffinerien die ganzen Ketten trennen, so langsam. Das ist sehr schwierig, sehr energieaufwendig. Und die Biotech-Firmen, die sind jetzt so weit, dass sie Hefebakterien konstruieren können, die deren Ausscheidung einfach eine bestimmte, sehr reine Kohlenstoffverbindung ist, die man dann für hochwertige Öle nimmt. Also man kann dann richtig synthetisieren und die sozusagen kacken, das, was man gerade braucht, einfach kostenlos aus. Und das ist total rein. Also wenn man einfach dieselbe Hefebakterien so in hochzieht, so in fabrikationsmäßig, dann macht das ganz reine Verbindungen, die in Damenkosmetik gebraucht werden. Oder sie brauchen so Motorenöl für Ferrari. Ja, da ist das sehr wichtig, dass das echt gutes Öl ist und dass da nicht verschiedene Ketten drin sind, sondern genau dieselben. Oder für Fracking zum Beispiel, wenn sie Bohrköpfe haben da vorne, dann wäre es auch besser, sie nehmen nicht irgendwelches Öl vom Aldi dazu. Ja? Und das können Hefebakterien jetzt machen und dann ersetzen sie so langsam die ganze Erdölchemie durch Hefebakterien. Wenn ich das bei BASF erkläre, man spinnt. Das dauert noch 29 Jahre und so. Ja. Man hat jetzt die erste Company hat jetzt das aus der Laborphase raus. Dann guckt, ich habe die gekauft. Also der Chef hat gesagt, die bauen gerade eine Fabrik, dass sie das bauen. Die haben auch schon die ersten paar Tonnen verkauft. Der Preis ist okay. Und jetzt geht das so richtig. Jetzt hören Sie, warum Solarzyme oder so die Welt verändern. Und dann habe ich diese Aktien gekauft und dann steht da, schreiben, Amyris ist das. Mit Y. Amyris baut das gerade und der letzte Quartalsbericht war, sie haben 4 Millionen Umsatz im Quartal und 12 Millionen Kosten zum Herstellen des Umsatzes. Also sie haben was für 12 Millionen hergestellt und für 4 Millionen verkauft. Und das schreibt dann so ein Dödel auf Seeking Alpha und dann sind die Aktien völlig abgestürzt. Wie gesagt, was müssen das für Deppen sein? Es liegt daran, dass sie das Zeug natürlich noch im Labor gemacht haben, um mal Probe zu verkaufen. Jetzt bauen sie erst die Fabriken. Und dann sagt man, Ben, bitte, also wenn man was von BWL oder Unternehmertum versteht, ja, ist voll Idiot, ja, und dann ist ihr Geld weg. Und da können wir Volkes Stimme hören. Was ich jetzt mache, ist, immer wenn einer schreibt, er ist so voll überzeugt, dass sich die Welt verändert, dann lese ich die Artikel. Die meisten sind Blödsinn, aber so 5% sind okay und dann kriege ich eine Ahnung, wo die Welt hingeht. Einfach nur durch diese ganzen Arme. Das meiste ist Schrott, aber man kann da irgendwie was drin finden. Das ist, also, weil ich kann gar nicht die Welt als solche alles beobachten. Also krieg das als Einzelperson nicht hin. Und ich muss ja jetzt als Zukunftsforscher so irgendwie, so mag ich nicht das Wort, das ist so ein Quatsch, forscht man ja nicht. Man versucht irgendwie zu erahnen, was so die nächsten Trends sind und die findet man so in Portalen von Leuten, die haben total viel Zeit. Also wenn ich jetzt mal irgendwie gebrechlich bin und nicht mehr reden kann oder so eine Stunde stehen, werde ich mich einfach als Waldück da einloggen, so über einen Twitter-Account und dann schreibe ich total gute Artikel und suche mir Aktien raus, die ich hochjuble. Man muss nur in jedem Artikel schreiben, ich habe so Aktien, das ist dann okay, also dann ist es ja fair. Also kann man sagen, ich bin heavily invested und dann ist es aber fair. Die Leute machen so taktische Fehler, die schreiben über Amyris, kennt ja kein Mensch. Und sie kriegen nur den Artikel, wenn man ihn zufällig findet. Oder wenn man Amyris, das sind die 300 Leute, die das abonniert haben. Man muss natürlich in dem Artikel immer VW und IBM zitieren. Also das ist anders als bei IBM, mache ich Klammern in IBM und dann kriegen das alle, die IBM abonniert haben und so. Okay, also die sind nicht so richtig fit da. Also das kriege ich hin, dass ich die Aktie dann echt hochjubele und so weiter. Ne? Okay, zu Ihrem Beruf, letzte angedrohte Teil. Da gibt es so Handwerker, also die sind relativ teuer. Die kommen nach einem zu Hause, man muss sich 3 Monate vorher anmelden und legen einem dann die Fliesen oder machen Tapeten dran. Seit es Obi gibt oder irgend sowas ähnliches, machen Sie das auch selber. Das ist Ihr Problem. Es ist nicht Google. Was Sie sagen können, ist, dass die Fliesen kriegt man nie so schön hin, wie wenn der Meister kommt. Also, dass die Nähte so sind. Also, das ist nicht so einfach. Also, wenn Sie so eine Wendeltreppe fliesen, dann sollten schon die Nähte so irgendwie so, ja, so, das muss so kongenial nachempfunden werden oder sowas. Ja? Ich habe zum Beispiel mal so einen Keller selber gefliest, ich weiß das. Das Schwierigste war, mit dem Schwamm den Dreck runterzukriegen, also den Rest in der Abi. Und wenn man da wischt mit dem Schwamm, dann kommt aus den Fliesennähten immer wieder Sand. Und dann wusste ich nicht, wie man das macht. Ich habe fast den ganzen Tag da gesessen und die Fliesen sauber gemacht, dass das nicht hart wird. Und dann ist es für alle Zeiten da drauf. Und dann habe ich da so rumgemacht. Und dann habe ich das mal beim Meister zugeguckt. Der hat einfach von dem Fliesenkleber, das ist so Staub, hat er so raufgeschmissen. Das zieht dann alles Wasser an und dann fegt man es einfach ab. Okay. So, also manche Sachen kann ein Professional besser, das glaube ich schon. Das Problem ist, ich glaube, dass ich irgendwie für Keller hinreichende Fliesen hinkriege. Da gibt es die Probleme nicht und so weiter. Und Sie können jetzt maulen. Also in allen Berufen ist das so. Also bei Heimwerkern können Sie sich gut vorstellen. Bei empfindlicheren auch. Beim Arzt ist es so. Sie kriegen normalerweise als Kassenpatient in 3 Monaten einen Termin. So lange sind Sie dann schwach krank. Machen sich Sorgen und dann gehen Sie bei Google und machen Search und dann wissen Sie nach 3 Monaten so irre viel über Ihre Krankheit, dass der Arzt dann eigentlich so stümper ist. Also der Arzt guckt sich ja die Krankheit jetzt das erste Mal an und sagt, ja, da müssen wir gucken. Das ist so eine Art Information Professional. Verstehen Sie? Ich habe eine Frage. Ich habe alles bei Seeking Alpha schon gelesen und dann komme ich zu Ihnen. Also ich habe schon wirklich, weil das länger dauert, habe ich schon mal so einen Tag gesurft. Und die echte Frage ist, was sagen Sie mir, wenn ich über irgendwas seriös schon 4 Stunden gesurft habe? Das ist eine ernsthafte Frage. Machen Sie die Probe nicht bei sich, beim Arzt. Also Sie surfen 8 Wochen über Ihre Hautflecken, da was Sie da haben, probieren schon ein paar Kosmetika aus, wie das geht. Und dann gehen Sie zum Arzt. Und dann sagt er, ja, das weiß ich auch nicht, ich muss erst einen Pilztest machen. Da ich war jetzt beim Hautarzt, da auf die Idee bin ich schon gekommen. Ich habe mir so ein handelsübliches Antipilz-Ding drüber geschmiert, 1 Woche. Es dürften eigentlich keine mehr drauf sein. Machen Sie. Also so ein bitte next guess. Ja, sagt er, müssen wir einfach schon den Test machen. Sagen, gut, mach mal den Test, dann muss ich wieder bezahlen als Privatpatient. Vielleicht das ist eigentlich unnötig. Und dann kommt nächste Woche, gehe ich da wieder hin, wieder Parkhaus. Und dann sagt er, sind keine Pilze drin. Gut. Dann sagt er, ja, Haut ist sowieso schwierig. Da müssen wir jetzt erstmal das probieren. Und ich sage, ich weiß, jetzt als nächste Stufe Cortison. Gell? Ja, sagt er, dann nehmen wir Cortison. Das machen wir immer. Sagt er, Sie brauchen mich eigentlich nicht, oder? Ich sage, na doch schon, Sie müssen mir das verschreiben. Und so weiter. Wenn Sie das so im Geiste mal machen und Sie haben einen ganz vornehmen Beruf wie ein Arzt auch. Nehmen Sie einen Rechtsanwalt. Früher müssen Sie wegen jedem Mist zum Rechtsanwalt. Also wenn Sie jetzt beim Buchclub eingefangen worden sind auf Frankfurt oder Flughafen, haben so eine American Express Karte untergejubelt oder eine Tageszeitung, dann müssen Sie das wieder loswerden und kündigen. Dann gehen Sie zum Rechtsanwalt, zahlen 60 Euro, der schreibt Ihnen so ein Ding auf. Das macht man heute nicht mehr. Man googelt einfach. Google, Binnenarm, Zeitung, aber wie kündige ich das? Oder mein Sohn hat mir gesagt, beim Problem, du musst eingeben, Telekom, Leidensgeschichte. Dann kommt alles. So, und dann spucken die Leute das aus. Ich kenne einen Patentanwalt in meiner, also das ist so richtig schwer, Information Professional. Da kommen immer Leute, die haben so ein Patent, da kann man vom Europäischen Patentamt einfach downloaden, PDF. Ja, und dann füllen die das aus, schicken es hin, das Patent wird abgelehnt. Wollten dann die 20.000 Euro sparen. Und dann gehen sie zum Patentanwalt, also wie beim Arzt auch, weil jetzt konnte ich selber nicht. Und dann gehe ich dann zum Schluss hin und dann sagt man zu den Menschen, ja, jetzt mach das du mal. Also 20.000 Euro will ich jetzt nicht mehr bezahlen, sondern nur noch 500, weil ich ja den meisten schon gemacht habe. Ich habe das ja schon ausgefüllt. Und dann schlägt er die Hände über den Kopf zusammen. Nein, das ist ein neues Verfahren, Streit und so weiter, will nicht bezahlen. Das ist in jedem Beruf. Ich war bei die müssen 10 Jahre angelernt werden bei IBM in technischen Außendienst. Also ihr Computer ist kaputt und sie rufen die Helpline von IBM an. Also hier habe ich ein H, dann sagt er HP Drucker sowieso, Tektronix zum Doppelplus irgendwas. Die Produktnummer wird eingegeben. Die brauchen dann relativ lange, um festzustellen, ob sie überhaupt einen Vertrag haben, also ob das inklusive ist und so weiter, das ganze Theater, so bis die Kontonummern alle fertig sind. Und dann sagen sie, was ist jetzt echt das Problem? Und da sitzt dann so eine junge Frau, älter muss die sein, sie muss 10 Jahre geübt haben. Sie hat so Riesenbildschirme und da sind lauter Felder offen, so 100 verschiedene Dinge. Und dann guckt sie einfach, sie weiß, wo von HP, Tektronix, sonst wie die neuen Treiber sind. Sie hat inzwischen nach 10 Jahren, weiß genau, was kaputt ist und so weiter und surft das. Das kann sie. Ich hab bis jetzt noch nie einen gefunden, der einen Computer von mir reparieren konnte, was ich nicht kann mit Googlen. Ich habe es noch nie geschafft. Also ich habe noch nie geschafft, dass einer meinen Computer heil machen konnte, wenn ich es nicht nach 2 Stunden Googlen hinkriege. Ehrlich nicht. Man kann es googeln. Das machen die in dem Center auch nur. Die wissen nur 10 Jahre mehr Erfahrung. Ich habe immer so eine Meldung bekommen. Der Drucker geht nicht, weil irgendwie eine DLL fehlt. Country DLL fehlt. Dann haben sie sich da alle die Zähne ausgebissen. Zum Schluss habe ich dann lange gegoogelt und hat einer gesagt, du, da muss was mit dem Land sein. Dann war ich zurückgeschrieben, blöd, dann sehe ich ja auch. Ja? Und dann kann doch man Country DLL hochladen. Im Internet muss man $10 bezahlen. Da habe ich gesagt, das zeige ich euch, das will ich nicht. Also ich will das nicht so lösen. Ja, dann musste man in irgendwelche obskuren Portale sich einloggen. Und dann ist mir plötzlich eingefallen, dass bei IBM das Windows in Deutsch ist, aber die Maschine ist amerikanisch. Das Betriebssystem ist das von Amerika und ich stelle es auf Deutsch um. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich das auf amerikanisch eingestellt, so wie das passt. Und dann habe ich den Drucker installiert, hat er nicht mehr gemuckt, alles fertig. Und dann hat er gedruckt und dann habe ich ihn wieder auf Deutsch zurückgestellt. Und das findet gar keiner raus, weil das so ein seltener Fehler ist. Verstehen Sie? Dieses ganze Gewerbe ist so, also praktisch, wenn Sie irgendeinen fragen, der da Probleme mit dem Computer hat, guckt er jetzt im Internet nach, weil andere Leute das schon als Problem hatten. Und das ist praktisch das Problem. Ich habe das für Krankenhäuser mitgebracht. Sie müssen irgendwie sagen, wer Sie sind im nächsten Leben. Was ich jetzt die ganze Zeit erklärt habe, ist, dass alles, was man mit Technologie machen kann, das ist so wie Pharmacist. Also Sie gehen zur Apotheke, sagen, ich möchte einmal Aspirin. Gibt er Ihnen das? Dann muss so ein Apotheker das machen irgendwie. Ja, also er hat studiert, also 10 Jahre, dass er nur dürres Zeug rausgibt. Also da hinter ihm stehen irgendwie Medikamente, so Hexal irgendwas. Das ist 90% vom Business und dann gibt es so schwierige. Also was er eigentlich wirklich wissen muss, ist, dass eigentlich auch Unsinn, der kriegt so einen Wirkstoff, den müssen sie abholen und dann muss man nachgucken, ob die Techniker-Krankenkasse nicht einen anderen Wirkstoff, also denselben Wirkstoff, aber von einer anderen Firma haben muss. Und das ist seine Fachkenntnis, die ist eigentlich nicht nötig. Also das kann man auch irgendwie vergoogeln, also das kann man wegmachen. Aber so im Prinzip, was Pharmacy, was ein Apotheker macht, das können Sie auch irgendwie mit Europa-Apothek aus Venlo lösen. Das ist kein Problem. Und die Frage, verstehen Sie, als Information Professional sind Sie oft in dieser Lage, dass Sie sowas wie ein Apotheker sind, da kommen die Leute zu Ihnen, gib mir mal irgendwas gegen irgendwas. Das braucht man nicht mehr, weil man das selber googeln kann. Und einfach so, ich will was wissen und krieg irgendwas, das geht nicht mehr. Und da gibt es halt andere Businessmodelle, das ist Brain Surgeon, das ist der Traum bei IBM gewesen, Brain Surgeon zu sein, Kernchirurg. Das ist das Businessmodell, da kommt einer mit einem Beule am Kopf und sagt, hier, ich habe mein ganzes Geld hier in diesen Sack, nimm's und mach's weg. Und dann sagen sie, okay, da müssen wir erst eine Vorstudie machen, viele Versuche, Tests und so weiter, so ein ganzes Projekt geht das so über mehrere Monate und dann macht man vielleicht eine Operation und wünscht ihm alles Glück, erst muss er bezahlen, dann wird er operiert. So. Das ist eine hohe Komplexität, das können nur ganz, ganz wenige, das für die Masse des Marktes können sie das abschreiben. Ich mache sowas wie Psychotherapist als Berater. Ich heile Sie gegen Krankheiten, die Sie noch nicht wissen, dass Sie sie haben. Also das ist eine andere Frage. Ja? Also das ist ein anderes Beratermodell. Das ist das Feinste, was es eigentlich gibt. Das können aber nicht viele oder schwieriger. Vielleicht können sie es, aber sie müssen ja auch noch irgendwie so viel Vertrauen haben vom Kunden, dass er sie nimmt dafür. Das ist eine ganz andere Frage. Und muss ja einer sich dann so sagen, guck mal, was mit mir los ist. Das sagen die nicht so einfach. Verstehen Sie, das ist nicht der normale Beruf. Und dann gibt es sowas wie Krankenschwester. Sie gehen zur Krankenschwester und sagen, da tut mir was weh. Und dann sagt die, da brauchst du nur Infobroker oder SAP, das haben wir ja schon tausendmal gemacht, setz dich hin, das kriegen wir in 2 Stunden geregelt und wein nicht. Und dann müssen sie aber nett sein und so emotionale Kompetenzen haben und irgendwie, dann muss man sich um die Leute mehr kümmern. Also das geht nicht so einfach, dass man eine Frage kriegt und irgendwie was beantwortet. Das ist irgendwie hier unten. Und das meiste Business ist, das abgegradet ist hier. Da wollen die meisten nicht dran. Das bedeutet, dass wenn man so einen harten Auskunftsjob hat, plötzlich irgendwie nett sein muss. Sie kennen das beim Autoreparieren? Da kommt einer, kommen Sie in 2 Tagen wieder. Dann sage ich, ja, ist was Ernstes an dem Auto? Weiß nicht. Sagt, da müssen wir wahrscheinlich was ausbauen. Ich sage, können wir vielleicht mal sagen, wie viel das kostet? Kommt drauf an. Ich sage, Entschuldigung, kann man bis auf eine Null, genau, kann man vielleicht, ist es 10 Euro, glaube ich ja nicht, ist es 10 Euro, 100 Euro, 1000, 10.000, was ist jetzt? Kann man nicht sagen. Ich sage, können Sie sich mal Mühe geben. Verstehen Sie, so ist normal Information Professional, also gesagt immer die Wahrheit. Und Sie müssen einfach sagen, komm, setzen Sie sich einen Kaffee hier, komm, also schwach autistische Asperger, so. Jetzt müssen Sie emotionale Kompetenz haben und sagen, das dauert 2 Tage, voraussichtlich müssen wir das ausbauen, Option 1, das ist heil, dann kostet 300 Euro und sonst 700. Und wenn es 3.000 kostet, machen wir es über die Versicherung oder irgendwie so. Und Sie sitzen nicht hin, Kaffee, wenn Sie kommen und so weiter, das gehört alles dazu. Und das ist mehr Krankenschwester. Und die meisten wollen das nicht. Also das ist eine ganz, ganz harte Umstellung. Die IBM ist von Hardware-Sales, von Hardware so auf Services gegangen. Und dann muss man den Leuten das sagen, sei doch mal ein bisschen lieb zu den Leuten. Und mach mal Expectation Management, regel die Erwartungen und so weiter. Machen die nicht. Und das ist eine harte Umstellung. Dann kriegen Sie wieder 2 Stunden Kurs in Emotional Intelligence, hilft aber nichts. Also man muss das auch irgendwie ein paar Jahre üben. Sie können sich so Professoren vorstellen, die sagen, ja, nein, so, ja. Ja, wir haben bei IBM das gelernt als Schnelltest, ob sie irgendwie fähig sind, irgendwas so zu machen. Also man muss nur fragen, waren Sie hier schon mal in der DZ-Bank? Also die schärfste Frage ist, haben Sie denn einen Parkplatz gefunden? Nette Menschen sagen, das war gar nicht so einfach, weil hier ist Sabine, ist eine Einbahnstraße oder irgendwie so. So normale Techies, Professionen sagen, ja. Haben Sie einen Parkplatz gefunden? Nein. Ja, und die anderen sagen, schön, dass sie einen Lageplan dabei hat. Verstehen Sie, die sind für Service besser geeignet. Und die so Piech und Schremp, diese Raubtiere, wenn sie sagen, haben sie einen Parkplatz gefunden, der legt die Hand an den Colt, ja? Also das liegt daran, dass diese Raubtiere, die gucken immer so, was geht dich das an? Oder hältst du mich für blöd, dass ich einen Parkplatz finde? Also die werden sofort aggressiv. Und das kriegt man relativ schnell raus. Ich habe so Psychokurse mitgemacht. Also frag mal, haben Sie einen Parkplatz gefunden? Konnten Sie das ausdrucken? Das ist noch schöner. Ach, die Sekretärin, also ist völlig böse. Also können Sie das machen. So, und die Botschaft ist, das zu machen. Ich habe das nochmal aufgemalt, muss gleich aufhören. Caring Professional. Das explizit dazu. Also die Professional sind die jetzt schon. Das ist eine andere Frage. Ja? Nur Expertise ist aus, geht nicht. Das können Sie probieren, das schaffen aber nur wenige und das fast gar nicht. Ich habe das... Ja, das habe ich eigentlich schon erzählt. Ich habe nur mal so einen Artikel rausgenommen, willkürlich. Ja, Warnung vor selbstberufenen Homöopathen. Dass man so 3 Globuli nimmt und sollte eigentlich nur 2. Völlig wissenschaftlich ist es Quatsch, aber Sie müssen dran glauben. Ja, also. Da ist ein Milliardstel drin und wenn Sie 2 Milliardstel nehmen, ist es so unterschiedlich nicht, aber die sehen das ernst, ja? Und Hahnemann selbst hat nur Doktoren irgendwie an seine Globuli rangelassen. Das ist heute ja schon abgeerbt, also das darf jeder machen. aber irgendeine Prüfung muss man bestehen. Und es ist immer dasselbe Gejammer. In jeder Profession kommen die Leute und sagen, das darf man nicht selbst machen, weil man dann gegen heilige Gesetze verstößt. Das ist in jeder Profession und sie sind auch dran. Und man kann im Grunde alle diese Sachen alle selber googeln, das tun die Leute auch. Sie können sagen, das ist schlecht, 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 das hilft nichts. Faktisch tun Sie das. Faktisch gehen Sie zur Discountbank, faktisch gucken Sie beim Arzt nach, faktisch gehen Sie zu Rechtsauskünften im Internet, faktisch suchen Sie das selber. Und dann wird jetzt langsam werden die da oben fragen in den großen Firmen, brauchen wir das Abo eigentlich? So, die werden genau dieselbe Rechnung anstellen, wie ich mit meiner Bibliothek. Also ein Kunde fragt dreimal irgendwas, bei Ihnen auf ein Abo, Infoservice, ein Handelsregisterauszug oder so. Und dann fragt man, kann man das nicht auch so kaufen, 30 Euro irgendwo bezahlen beim Amtsgericht. Und dann kommt einer und rät mit einem spitzen Bleistift nach, was das ein Unternehmen so ein Abo eigentlich bringt. Und dann sagen sie, ja, also die meisten Businesses sagen schon, so regelmäßige Anfragen kriegen wir gar nicht mehr. Wir leben noch von den Abos, weil die vergessen, die auslaufen zu lassen oder gar nicht mehr wissen, dass sie die haben. Das ist schon so lange her. Und das Hauptgeschäft ist jetzt irgendwie, wenn eine Firma nach China geht, dann muss man alles rausgraben. Dann ist es besser, man nimmt doch Beratung und bezahlt sie auch. Dann müssen sie aber echt Ahnung von China haben. Dann hilft nicht richtig googeln, dann wäre es schöner. Sie sind dann wirklich also Krankenschwester, die das schon 20 Mal mit China gemacht hat. Dann suchen sie einen nicht, der nur rumsucht und Google benutzt, sondern einer, der schon mal am besten in China war und die Kultur kennt und so weiter. Und das ist das, was ihnen halt blüht. Ja, also was ich einfach meine, ist, dass das hier unten, das wird ersetzt. Da ist Google nicht schuld dran, das ist einfach schon da. Ja, und da brauchen Sie nicht, ich habe dieses Buch immer, ich lese alle Bücher vom Meister mit AI. Da stehen dann so Wahrheiten drin, das stimmt einfach. Also was da in den Büchern steht, ist völlig in Ordnung. Der sagte mal so, dass es verschiedene Geschäftsmodelle gibt, auch verschiedene Talente als Information Special. Und Service-Based ist dann aus, also dass man einfach eine Antwort gibt und erklärt was, das braucht man nicht mehr demnächst. Und jetzt muss man so ein Business-Problem lösen, wir gehen nach China oder brauchen eine neue Fabrik, wie ist der Markt, das braucht man noch. Und das sind die schwierigeren Sachen, so geht bis Psychotherapist und sagt, also wenn ich in Schwierigkeiten bin, gehe ich zur Therapie. Und dann ist es aber natürlich, dass man den anderen kennt. Also dann wenn der Hoeneß jetzt Geld braucht, geht er zu Adidas, kriegt's. Ja, also sie müssen dann einen hinten haben, der ihnen hilft. Ja, ich höre auf. Da schreibe ich gerade was Längeres drüber über die Folie. Ich habe diese Folie gefunden, über Reden halten. War ich schwer beeindruckt. Also war auf der Seite, die hat gesagt, dass die normalen Experten wissen alles. Also die sind auf der höchsten Stufe der Komplexität. Und dann sagt der Kunde, kannst du das nicht einfacher erklären? Und dann sagen die Experten, der Kunde ist ein bisschen blöd. Und dann erklären sie es ihm einfacher. Das heißt Dumbing Down. Was der Kunde aber eigentlich will, ist, dass es genial einfach ist. Verstehen Sie, das ist das Hauptmissverständnis in Ihrem Beruf. Das ist bei allen Techies so, also bei Rechtsanwälten, Ärzten. Also die fangen dann an zu schwallen in ganz vielen Fremdwörtern und sagen, bitte, 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 ich will nur mein Geschäft weiterführen und ich will nur noch... Und dann verstehen Sie, wenn da einer mit Linux, Windows und alles auf dem Computer, der Computer kann alles, was Sie wollen, dann sagt man, ich brauche, glaube ich, nicht 5 Betriebssysteme da drauf. Und dann sagt der Experte, Sie wollen es nicht so kompliziert haben? Dann sagt, nein, sagt der Kunde, ich will es einfach haben. Okay, dann mache ich die Betriebssysteme runter und dann nehmen wir nur Linux einfach, oder ist das okay? Und guckt verachtungsvoll so, das ist dumm. Und was der Kunde will, ist nicht irgendwie, dass sie da irgendwas vereinfachen, sondern er will nur mal Apple iPad. Und Apple iPad zu bauen, das ist schwer. Verstehen Sie? Das ist das, was Caring Professional meint. Caring bedeutet, dass sie es richtig gut eingängig rüberbringen und den Menschen nicht für einen Dödel halten. Er muss nur das haben, was er gerade braucht. Das ist total schwer, also bei Service. Und die Experten im normalen Service sind immer geübt, dass sie auf der maximalen Stufe irgendwie dem Kunden das ein bisschen einfacher sagen. Du Depp, du hast jetzt nicht Mathe studiert, ich erkläre es dir nochmal mit einfachen Formeln. Das ist nicht der Punkt, sondern sie sollen das irgendwie so machen. Sie können auf die Webseite gehen, mal gucken. Sie hat gesagt, also die Pferdenarrin, sie hat gesagt, also praktisch, da ist da eine zweite Kurve drauf, wie man Leuten Reiten beibringt. Und die erste Stufe ist, dass man auf dem Pferd sitzen bleibt. Und die meisten Damen, sie haben das Pferd sehr lieb und umarmen das. Und dann hängt man so, liegt man so auf dem Pferd. Und die erste Stufe, dass man drauf sitzen bleibt, ich weiß nicht, ich reite jetzt nicht, ist, dass die Füße nach unten zeigen. Also die Hacken zeigen bei Anfängern nach hinten. Die sollen nach unten. Und dann hat sie gesagt, die, immer in ihrer Reitlehre, Heels down, Heels down, Heels down, immer zu. Und wenn sie nach Messzahlen gemessen werden, dann versuchen sie weiter, das Pferd um Hals zu halten, aber die Füße runter zu machen. Dann haben sie die Prüfung schon bestanden. Das ist natürlich völlig sinnlos. Das heißt Zahlenmanagement. Das, ja, und sie sagte, muss das irgendwie anders machen. Also praktisch auf der höchsten Stufe kommt so ein Information Professional und erklärt das ganze Muskelsystem, wie das aussieht, wenn man auf dem Pferd sitzt. Und dann sagen sie, ja, das hilft ihnen jetzt nicht weiter beim Reiten. Und dann sagt sie, beliebig einfach ist, sie sagen einfach, pass auf, du stellst dir vor, du bist eine normale deutsche Eiche und fühlst dich richtig stolz. Setz dich aufs Pferd und hast zwei Wurzeln und die gerade in den tiefen Grund. Und jetzt setzt du dich aufs Pferd und fühlst dich wie eine stolze deutsche Eiche. Das funktioniert. Also die Leute, wenn die sagen, einfach normale Frauen, die haben Angst, Männer fallen eher gerne runter, weil sie dann was erlebt haben. Sie fühlen sich wie ein Baum. Verstehen Sie, die Lösung hat mit dem Problem nichts zu tun, aber sie löst das Problem. Und manchmal ist die Kunst einfach was ganz Schönes, Einfaches zu sagen, was das Problem ist. Und da ist viel, viel Arbeit dran, dass sie darauf kommen. Und als Information Professional, wenn einer die Hacken nicht runterkriegt, erklären sie ihm die Muskeln. Und das ist das, was der Kunde eigentlich nicht braucht. Das war meine Einlassung dazu. Dankeschön.
Sie hörten die Begrüßung zum 20. IK-Symposium Der Informationsmarkt der Zukunft des IK-Vorstandes Dirk Lorber und dann anschließend das Referat von Professor Dr. Gunter Dück, Wie rettet man sich ans schwierige Ufer? Die Aufzeichnung erfolgte am 28. März 2014 mit dankbarer Genehmigung des Informations- und Kommunikationsring der Finanzdienstleister, kurz IK e.V. in Frankfurt am Main. Sie haben Anmerkungen zum Referat, der Veranstaltung oder dem Audiomitschnitt? Wir freuen uns über einen Kommentar hier im Podcast. Sie haben Interesse, Ihre Veranstaltung in einem solchen Format wiederzugeben? Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie hier gerne. Nutzen Sie die Kontaktseite hier im Podcast oder senden Sie uns eine E-Mail an info@infobroker.de. Danke fürs Zuhören und bis bald, sagt Michael Clemens vom infobroker.de Podcast.